Detektor FM. Zurück zum Thema.
Europa steckt in der Krise. Und nicht nur in einer. Seit Jahren befindet sich die Gemeinschaft in einer Finanz- und Schuldenkrise und nun kündigt sich in der Flüchtlingspolitik gleich die nächste an. Die Europäische Union sucht nach gemeinsamen Lösungen für diese Herausforderungen und sie sucht noch immer nach ihrer Identität. Brauchen wir jetzt mehr oder weniger Europa? Darüber spreche ich mit Gesine Schwan. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Sozialdemokratin, war Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder und nennt Europa ihr Lieblingsthema. Guten Tag, Frau Schwan.
Einen schönen guten Tag.
In Europa sprechen wir gerade viel über Zahlen, in der Finanzpolitik über Kredite und Schulden, in der Flüchtlingspolitik über Aufnahmequoten und Verteilschlüssel. Ist die europäische Idee zu einer nüchternen mathematischen Gleichung geworden?
Sicher nicht bei allen. Umfragen zeigen zum Beispiel, dass junge Menschen erstens sehr viel von Europa halten und auch unbedingt einen europäischen Zusammenhalt haben wollen und auch andere Dinge damit verbinden. Aber man muss sagen, das, was öffentlich präsent ist und was sehr stark durch Politik und Medien präsent gemacht wird, konzentriert sich ganz wesentlich auf den Wirtschaftssektor, auf den Finanzsektor. Und ich glaube, das ist nicht nur, weil das natürlich ein wichtiger Sektor ist, sondern weil sich zunehmend in der Politik das Kriterium der Bedeutung daran misst, was man eigentlich nun an Moneten hat sozusagen. Das ist also ein kultureller Vorrang von ökonomischen Werten. Da ist eine kulturelle Umsortierung und das führt zu einer völligen Verarmung und Austrocknung der zwischenmenschlichen Verhältnisse.
Also finden Sie das nachvollziehbar?
Ich kann es analytisch nachvollziehen. Ich finde es aber dramatisch und schlimm und ich glaube auch, dass in der Gesellschaft auch prinzipiell andere Prioritäten bestehen. Aber die Politikerinnen und Politiker, gerade der großen Parteien in Deutschland, haben eine Vorstellung davon, wie sie die Prioritäten setzen sollen, um wiedergewählt zu werden, die im Grunde die Menschen auf solche ökonomischen Subjekte reduziert.
Beziehen wir uns nochmal auf die gerade vorhandenen Krisen. Lange haben sich Politiker eine gemeinsame Debatte in Europa gewünscht, damit die Staatengemeinschaft enger zusammenwachsen kann. Wir haben die Schuldenkrise und die Flüchtlingskatastrophe. Warum schafft es die europäische Gemeinschaft nicht, sich jetzt erst recht zusammenzuraffen?
Naja, die gemeinsame Debatte ist ja einerseits mehr gegeben als früher, weil es diese gemeinsamen Herausforderungen gibt. Aber die Antworten erfolgen viel mehr als früher aus nationalstaatlicher Sicht. Das hat was damit zu tun, dass mit dieser Ökonomisierung der sogenannte Standortwettbewerb der Staaten ausgerufen worden ist. Der hat was mit dieser neuen neoliberalen Wirtschaft, die flächendeckend zu Mainstream geworden ist, zu tun. Und das heißt, dass die Nationalstaaten gegeneinander antreten und deswegen kommen die nicht zu einer Antwort. Meines Erachtens könnte man zu einer Antwort kommen, aber erstens müsste man dann, und das gilt ganz besonders für die deutsche Bundesregierung, die eine besondere Verantwortung hat, dass die sich mehr darum kümmern, was eigentlich in Gesamteuropa wichtig ist und was wir auch an Solidarität zustande bringen sollen. Aber gerade Deutschland ist offensiv nicht solidarisch, tut so, weil es da Bürgschaften gibt, aber das ist ausdrücklich nicht, um wirklich den anderen zu helfen, sondern um den eigenen Banken- und Wirtschaftssektor zu sichern. Und dieses nicht solidarische Verhalten, diese Denunziation sogar von Solidarität, dass das zur Verantwortungslosigkeit einlädt, dadurch kommt es zu diesem Circulus Viciosus. Den kann man nur durchbrechen, wenn man, was die Demokratie ohnehin erfordert, auch andere als verantwortungsfähig und solidaritätsfähig versteht und auf sie zugeht. Und das tut die deutsche Bundesregierung nicht.
Ich habe hier mal ein Beispiel zum Thema gemeinschaftliches Denken. Nach einem Gipfeltreffen in Brüssel finden 28 einzelne Pressekonferenzen statt, auf denen 28 Regierungschefs jeweils ihre Perspektive des Treffens wiedergeben. Inwiefern geht das denn noch zusammen mit der Idee der europäischen Gemeinschaft?
Naja, es geht eben nicht zusammen, sondern es belegt, die Regierungschefs handeln als nationale Regierungschefs, deren Macht entsteht durch nationale Wahlen, durch demokratische nationale Wahlen. Und das ist ja auch alles unvermeidlich. Aber sie könnten durchaus, wenn sie von der Idee Europas überzeugt wären, sehr viel mehr gemeinschaftsbezogen auch öffentlich bei sich argumentieren. Ich glaube nicht, dass die Deutschen so engstirnig und so materiell fixiert sind. Aber dieser Tendenz, eigentlich nur zum eigenen nationalen Publikum zu sprechen, um sich dort Liebkind zu machen für die nächsten Wahlen, das zerstört Europa. Das ist ganz klar.
Was würden Sie denn von der deutschen Bundesregierung erwarten, um dem entgegenzuwirken?
Na, vor allen Dingen würde ich erwarten, eine wahrheitsgemäße Berichterstattung über das, was in Europa vorgeht und über die Herausforderungen, die wir in Europa haben. Und nicht die Behauptung, als gäbe es überhaupt nur eine politische Richtung, nämlich die, die von der deutschen Bundesregierung vorgegeben wird, insbesondere im neoliberalen Mainstream. Und als gäbe es dazu keine Alternative. Dieses "es gibt dazu keine Alternative" ist großer Unsinn. Ich nehme das mal am Beispiel Griechenland. Man hat zum Beispiel in Bezug auf Griechenland wochenlang in den deutschen Medien, und die haben ihren riesigen Anteil daran, negativen Anteil, behauptet, die griechische Regierung habe nichts Belastbares vorgelegt. In Wirklichkeit wollte sie ausdrücklich von dem Austeritätskurs weg, und hier behauptet die deutsche Bundesregierung, vor allen Dingen auch der Finanzminister, aber sogar auch die SPD, dass die alle auf einem guten Wege waren und dass es nur an der linken Regierung lag, dass es niedergegangen ist. Das ist alles Unsinn. Es gibt keine Zahl, wenn Sie in Eurostat nachgucken, ist die Wirtschaft Griechenlands keineswegs nach oben gegangen, sondern im letzten Quartal wieder geschrumpft. Und das ist einfach eine Bereitschaft zur Unehrlichkeit, die mich wirklich empört und die ich in dieser drastischen Art schon eigentlich noch nie erlebt habe.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie das Problem mehr in einer Art Einstellungsfrage. Könnten Sie sich denn auch vorstellen, dass einfach eine Umstrukturierung Europas helfen würde?
Also das ist ja ein traditionelles Problem in der Politik und auch in der Politikwissenschaft, wie denn das Verhältnis von Einstellungen oder Kultur zu Institutionen oder institutionellen Regelungen und Verfahren ist. Sie brauchen immer beides, aber Sie können keine institutionelle Regelung finden, wenn die Einstellung derartig auseinanderdriftet. Dann können Sie so viel regeln, wie Sie wollen. Und im Gegenteil, die deutsche Bundesregierung baut ganz stark auf die Ersetzung von Politik, also von Aushandlung, von Kompromiss, von Kooperation durch juristische Regeln und durch Kontrolle. Und gerade weil sie das eben erzwingen will und weil sie in ihrer Einstellung gar nicht glaubt, dass sie mit anderen auch wirklich kooperieren kann, sondern weil sie der Meinung ist, sie kann eigentlich nur erzwingen. Die Art, wie jetzt gerade mit Griechenland umgegangen ist, ist also wirklich unter demokratischen Gesichtspunkten ein Skandal, weil das Misstrauen so stark ist, dass Menschen nicht freiwillig vernünftig handeln können und kooperieren können.
Ich höre, Sie sind empört und Sie haben auch durchaus genügend Forderungen schon geäußert. Aber wagen Sie jetzt doch mal einen Blick in die Zukunft. Wie stellen Sie sich denn das Europa der Zukunft vor?
Ich stelle es mir eben sehr viel kooperativer vor. Ich stelle es mir ruhiger, analytischer und vor allen Dingen auch wahrhaftiger vor. Ich gebe Ihnen noch mal ein Beispiel. Wenn der Bundesfinanzminister immer behauptet, die Griechen seien auf einem guten Weg, dann ist das eine Irreführung des Publikums. Ich stelle es mir vor, dass ein Finanzminister ehrlich argumentiert und nicht sein Publikum täuscht. Ich stelle mir vor, dass die SPD auch ehrlicher ist und nicht das nachplappert. Das heißt, wir können ein Europa nicht bauen, wenn wir eine solche egozentrische Unehrlichkeit praktizieren. Wenn ich mich jetzt frage, wie wird es weitergehen, wenn ich versuche, das zu prognostizieren, so habe ich im Moment gerade bei der deutschen Bundesregierung, die eine ganz entscheidende Verantwortung trägt, kein gutes Gefühl. Und ich möchte Ihnen noch einen Punkt sagen. Ich stelle es mir normativ so vor, dass man zum Beispiel in der Eurogruppe der Finanzminister miteinander verhandelt und argumentiert und sich mal anhört, die Argumente der griechischen Regierung, warum sie nicht glauben, dass die Austeritätspolitik zwischen 2010 und 2014, Anfang 15, war, dass das hilft, sondern im Gegenteil in die Kanne hilft. Und da ist der Weltwährungsfonds und fast die gesamte angelsächsische Wirtschaftswissenschaft auf ihrer Seite. Aber nein, was wird öffentlich gemacht? Er wird diskreditiert, der damalige Finanzminister, weil er angeblich Vorlesungen halte. Da wird so mit Häme und mit dummen Vorurteilen gegenüber Professoren hantiert. Das ist alles empörend. Und wenn es so weitergeht und im Moment gibt es da keine mutigen Zeichen, dann wird dieses Europa weiter auseinanderdriften.
Bleibt bei Ihnen noch ein bisschen Optimismus übrig?
Bei mir bleibt als Person ja immer ein Optimismus übrig, und zwar dann, wenn wir handeln. Und ich glaube, wenn, dann kommt die Hilfe aus der organisierten Zivilgesellschaft. Ich bin auch dabei, da mit anderen etwas vorzubereiten, weil ich es einfach ganz furchtbar finde, was da gegenwärtig geschieht. Übrigens auch täuschend für die deutsche Gesellschaft, weil die ja gar nicht merkt, wie sie sich inzwischen bei ihren europäischen Nachbarn in die Nesseln gesetzt hat. Weil sie einfach auch glaubt, was ihre Spitzen sagen und nicht selbst prüft. Das ist doch in ganz wenigen Fällen so. Es ist eine gewisse Chance auch in der jetzigen Entwicklung. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass inzwischen immerhin durch diese öffentliche Debatte mehr und mehr Menschen klar ist, dass es in Griechenland nicht einfach um irgendwelche Schlampereien geht, sondern dass es ein wirklich ökonomisches, strategisches Problem ist. Das ist ja vor einem Jahr überhaupt nicht bei uns öffentlich debattiert worden. Das wird jetzt langsam debattiert, einfach weil es so deutlich ist, dass der Schuldenstand nicht tragfähig ist, dass man nicht reformieren kann. Wenn hinter jedem Verwaltungsbeamten ein Fremder steht, der ihm die Pistole an die Brust hält und sagt, du musst so handeln und nicht anders. Das alles geht überhaupt nicht. Man kann Freiheit nicht erzwingen. Man kann Demokratie nicht erzwingen. Und ich denke mir, das ist so eine so tiefe und historische Erfahrung, dass das sich allmählich breit macht und dass auch die Öffentlichkeit mehr als vor einem Jahr begriffen hat, wir können hier nicht nur rummoralisieren und so tun, als hätten wir Deutschen immer alles richtig gemacht, sondern wir müssen schon mal ein bisschen genauer hinschauen.
Jetzt hatten Sie angedeutet, dass Sie durchaus etwas auch planen für wahrscheinlich ein besseres Europa. Würden Sie noch kurz verraten, was Ihnen da so vorschwebt?
Na, ich glaube, man muss in der Öffentlichkeit deutlich machen, wo die Verantwortlichkeiten liegen und auch welche Politiktendenz da passiert. Denn ein Problem ist doch, welcher normale Privatmensch kann sich mit diesen komplizierten Dingen denn beschäftigen? Die Menschen sind erstens auch nicht immer interessiert, aber sind vor allen Dingen auch mit ihren Berufen, mit anderen Sorgen befasst. Und wenn man jetzt zum Beispiel öffentlich deutlicher macht noch und dahinter auch Autoritäten sprechen lässt, die in der Gesellschaft ein gewisses Ansehen haben, wie mit alledem gegenwärtig eine technokratische Demokratisierung stattfindet, wie die Demokratie ersetzt wird, und zwar durch eine systemische Logik, nicht zufällig und auch nicht jetzt in dem Sinne böswillig, sondern wie man versucht, die eigentlich wichtigen politischen Entscheidungen, das sind nun mal wirtschaftspolitische Entscheidungen, überhaupt aus der Politik rauszuholen und damit nur noch Technokraten damit zu befassen. Wenn man das alles mehr bewusst macht, ich glaube schon, dass dann das Potenzial von Demokraten auch in Deutschland groß genug ist, dass die allmählich aufwachen. Und im Übrigen ist ja eine verrückte Konvergenz. Die, die in der Union dagegen sprechen und die, die in der Linken dagegen sprechen, sind ja analytisch durchaus einer Meinung. Und ehrlich gesagt, ich teile diese Analyse, dass dieses Paket, so wie es jetzt ist, nicht nachhaltig sein kann. Es kann es nicht. Es wird Griechenland in die Kanne bringen. Und wenn das so ist, dann ist ja nur die Frage, wollen wir jetzt irgendwie so reagieren, wie das Abweichler in der CDU machen, dass wir irgendwie Griechenland rausbekommen? Wie, weiß man nicht. Wir können ja Griechenland nicht versenken und dann ist es weg von der Landkarte. Oder ob wir Griechenland solidarisch ganz anders ermöglichen, gar nicht mal helfen, sondern ermöglichen, wieder auf die Beine zu kommen. Und das wird sich nach einer gewissen Zeit zeigen. Es ist ja schon sehr deutlich, dass diese Strategie der Bundeskanzlerin, die keine Strategie ist, sondern die immer nur Häppchen für Häppchen versucht sicherzustellen, dass die Wiederwahl gesichert ist, dass das inkohärent ist, dass das nicht schlüssig ist, dass das sich an der Wirklichkeit bricht. Und die Abweicher, die mir nicht alle sympathisch sind, aber die sind ja nicht blöd. Die haben ja verstanden, dass das ein Fass ohne Boden ist. Sie denken zwar, es liegt an der griechischen Faulheit. Aber es liegt nicht an der griechischen Faulheit, die es gar nicht gibt, sondern es liegt an der falschen Wirtschaftspolitik.
Müssen wir mehr Europa wagen? Wenn es nach der Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan geht, ja. Die Sozialdemokratin setzt sich für mehr europäische Integration ein. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Schwan.
Ich danke Ihnen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.